Ich habe gehört, dass manche gesagt haben, wir gehen dann zu den Bewegungstagen. Und wir haben tatsächlich was schon davon mitgemacht. Bewegt, rein körperlich auch schon. Wir werden auch Zeit haben, vielleicht für Spaziergang, vielleicht auch für Sportspiel oder sowas Ähnliches. Ja, wir sind hier auch, um Bewegung zu erleben. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem inneren Leben. Nicht nur, dass wir am Anfang bewegt werden, dass es so ist, wie damals Petrus predigte, an Pfingsten und es steht, und es ging ihnen durchs Herz. Sie wurden bewegt. Das kann ganz unterschiedlich sich auswirken in unserem Leben, für jeden ganz persönlich. Aber es ist wichtig, dass wir am Anfang bewegt werden zu Jesus hin. Aber dass diese Bewegung nicht nur beim Anfang bleibt, sondern dass wir weiter in Bewegung bleiben, im Glauben bewegt sind, immer wieder bewegt werden und unterwegs sind mit Jesus. Das ist das Thema von jetzt. Eben, das Christenleben besteht nicht nur aus einem Anfang. Wir sagen, ich habe mit Jesus angefangen und es ist alles erledigt. Sondern das Gnadenleben soll weitergehen in unserem Alltag. Oder habt ihr schon mal ein Rennen gesehen, das nach dem Startschuss aufhört? Ja, wir wissen oder wir sagen, manche, sie fangen schwach an und lassen stark nach. Ja, da kommt man nirgendwo hin. Es braucht einen Anfang, ja. Aber was meinen wir mit Glauben oder Gnade am Anfang? Was hat Gnade damit zu tun? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gnade ist ein grundlegender Begriff im christlichen Glauben. Ein Fundament der reformatorischen Lehre. Oder man könnte sagen, dort wieder neu entdeckt. Ja? Diese Lehre der Gnade, die gab es schon immer, die geht von Gott aus und in Jesus Christus ganz deutlich sichtbar. Wir haben sie im Gebet auch schon gehört. Golgatha, das Kreuz, das ist das Zeichen der Gnade. Wir sagen manchmal, Gnade fließt von Golgatha. Dort, wo Jesus sein Leben gegeben hat. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Warum eigentlich? Was ist Gnade? Ich denke, wir, die wir schon länger Jesus Nachfolger sind, wir wissen, Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk. Und das wollen wir heute mitnehmen, ein unverdientes Geschenk. Ich versuche das immer auf drei Wegen zu erklären. Gnade kann man nicht kaufen. Man kann noch so viel spenden oder für Brot für die Welt oder irgendwie irgendwo spenden. Man kann die Gnade nicht kaufen. Man kann die Gnade auch nicht sich erarbeiten, gute Werke tun, Ehrenamt und Verschiedenes tun, auch in der Gemeinde. Man kann so die Gnade nicht sich erarbeiten durch gute Werke, durch Gutes tun. Und drittens, wenn man die Gnade empfangen hat und bekommen hat, kann man sie auch nicht mehr zurückzahlen. Und da sind wir am Punkt, wo wir Christen manchmal straucheln. Manchmal das Empfinden haben, jetzt habe ich angefangen und jetzt muss ich mein Christenleben beweisen. Dann sind wir in der Gefahr, dass wir aus der Gnade fallen. Dass wir eben, wir wollen quitt werden mit Gott. Und das ist so im normalen Leben so typisch. Ja. Man bekommt ein Geschenk von jemandem zum Geburtstag und wenn der Geburtstag hat, dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt auch irgendwie im gleichen Niveau von 10, 20 Euro oder so. Man schätzt es ab und man wird wieder quitt, wenn man wieder zurückschenkt. Das ist so ganz normal in unserem in unserer Gesellschaft, als Mensch. Wir wollen immer irgendwie einen Ausgleich schaffen und quitt werden, damit ich nicht in Schuld bin. Bei Gott bleiben wir einerseits immer in Schuld, andererseits eben nicht, weil Jesus meine Schuld genommen hat. Ich bin nicht in Schuld, aber ich kann es auch nicht zurückgeben, was Gott mir gegeben hat. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Wir können niemals quitt werden mit Gott. Und wir kennen diesen Ausspruch, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Dass du wieder quitt wirst? Wir verstehen das. Es war bei Zinzendorf, der dieses Bild sah vom Gekreuzigten mit der Dornenkrone im unten stand. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Es war für ihn eine Herausforderung, ein guter Challenge, ja, zu erkennen, ja, stimmt, Gott hat mich so geliebt und so viel eben mich überschüttet mit Gnade. Was tue ich für ihn? Aber wir können das auch falsch verstehen. Mit dem Anliegen, jetzt muss ich irgendwie diese Gnade mich irgendwie beweisen, erarbeiten und quitt werden mit Gott. Vergiss es, versuche es nicht, du wirst nie quitt mit Gott. Wir sind immer Beschenkte, denn wir können das nicht zurückgeben, was Gott uns gegeben hat. Es ist so, als ob, bringe ich ab und zu das Beispiel, wir werden eingeladen von der höchsten Persönlichkeit der Welt, die Queen, sie ist leider gestorben, aber einfach mal die Vorstellung, wir werden eingeladen, ein reich gedeckter Tisch, alles ist da, Leckereien von Vorspeise, super Essen und Nachtisch, alles mögliche ist da und du weißt genau, das, was du gegessen hast, ist wahrscheinlich im Wert von, ich weiß nicht, 200-300 Euro oder so, ja. So hast du gegessen und du gehst raus und bedankst dich bei der Queen und krümelst da noch ein paar Cent oder Euro aus der Tasche und das ist noch ein Dankeschön für das Essen. Was denkt ihr, was die Queen denkt? Peinlich. Ich brauche doch dein Geld nicht. Ich habe gefühlt alles Geld der Welt. Das ist eine Beleidigung eigentlich. Ich wollte dich beschenken und du versuchst es, irgendwas gut zu machen. Das musst du nicht. Ein schwaches Bild für das, was Gott uns gegeben hat. Ich muss nicht irgendwie meine guten Taten oder irgendwas noch rauskrümeln und Gott, ich will das jetzt irgendwie gut machen. Nein, das funktioniert nicht. Gnade nicht nur am Anfang, wo ich eben die Vergebung geschenkt bekommen habe, sondern durch das ganze Glaubensleben bin ich ein Beschenkter. Und wenn ich das verstanden habe, das hat Auswirkungen in meinem Leben. Dann lebe ich als Beschenkter, als Beglückter, als zufriedener, im Frieden lebender Mensch. Weil ich aus dem Vermögen lebe, ein Beschenkter. Und nicht ein, ich muss was tun, ich muss was beweisen, ich muss was erarbeiten, um es eben zu beweisen. Paulus, er sagt ein ganz wichtiges Wort und ich habe so bei der Vorbereitung wieder bin ich draufgestoßen, habe mir überlegt, was meint er wirklich, wenn er sagt, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, eben durch Werke, durch irgendwelche guten Taten. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Das soll bei uns keine ungesunde Angst bewirken oder so, oh, werde ich es schaffen oder so. Nein, Gott hat uns wirklich ewiges Leben gegeben. Aber es soll uns mahnen, dass wir nicht wieder in dieses System oder Gedanken Bilde oder irgendwo hier hineinkommen, dass ich mich jetzt beweisen muss als Christ. Ich bin immer noch Beschenkter. Das Wort Gnade ist so ziemlich so kopflastig, ja. Man kann es analytisch irgendwie erklären, aber oftmals sind Geschichten zeigen am besten, was so ein Wort vielleicht bedeutet. Und ich habe eine Person aus dem Alten Testament, die erwähne ich sehr gerne, wenn es um Gnade geht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Wer weiß es? Er sagt von sich, ich bin ein Hund. Mephibosheth. Was bedeutet Mephibosheth? Aus dem Mund der Schande. David, er sucht, weil er einen Bund gemacht hat mit Jonathan, er sucht noch eine Person, um eben Gnade zu erweisen und Gutes zu tun aus dem Hause Sauls, Jonathans. Und die sagen, ja, da ist jemand. da ist jemand da und dort und so von dem Haus und so weiter, aber er ist lahm an den Füßen. Du wirst ihn nicht wollen. Mittellos kann ich arbeiten für dich. Keinen Wert für dich. Bringt ihn her. David hat einen Bund gemacht und er hält sich an sein Wort. Und Mephiboset kommt. Er kriecht vor David. Er weiß, er denkt wahrscheinlich hoffnungslos, wie soll der mächtige König mich wollen als Krüppel? Und er sagt von sich selber, ich, der ein Hund bin. Diese Selbstwahrnehmung von Mephiboset, negativ. Er denkt nicht gut über sich. Er sagt nicht, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin wertvoll in den Augen Gottes, ich habe Würde. Nein, ein Sohn oder ein aus dem Mund der Schande. So sieht er sich, da reden ihn Leute an, da kommt Mund der Schande daher. Merken wir, welche Selbsterkenntnis, Wahrnehmung Mephiboset hat. Und er darf jetzt am Königshof angenommen werden. Er kann nicht Geld geben, er kann nicht arbeiten. Diese Dinge, die wir schon erwähnt haben, kann er nicht. Und jetzt ist er angenommen worden am Tisch des Königs. Er kann es auch nicht zurückzahlen. Er ist nur Beschenkter. Und er muss seinen Stolz dahingeben und sagen, danke, König, dass ich das einfach genießen darf. Mit was habe ich das verdient? Mit gar nichts. Nur mit dem einen Bund, der geschlossen worden ist. Und schaut her, so hat Gott einen Bund gemacht mit der Menschheit, durch Jesus Christus. Und er hält sich an seinen Bund. Und wenn ich vor Jesus stehe, dann nicht, weil ich so toll bin oder so gut gemacht habe, nicht mal, weil ich mich bekehrt habe oder irgendwie, sondern dann sage ich, ich stehe hier wegen dem Bund, den Gott gemacht hat mit den Menschen. Durch Jesus Christus, das Kreuz, das ist das Zeichen. Nur wegen dem kann ich hier stehen. Ich setze mein Vertrauen in das. Gar nichts anderes. Dieses Bild hier mit dem Krücken und mit dem gedeckten Tisch. Mit diesem Bild dürfen wir von hier weggehen. Ich als Krüppel, der ich von Gott weggegangen bin. Gott hat mich wunderbar erschaffen. Aber das Bild ist teilweise zerstört worden durch mein Ungehorsam. Weil ich dachte, ich weiß es besser als Gott. Ich habe meine eigenen Regeln gemacht und lebe in Sünde, getrennt von Gott, habe das Ziel verfehlt, ein Krüppel geworden. Trotzdem würdig in Gottes Augen. Deshalb Jesus. Das Kreuz zeigt unsere Würde vor Gott. Diese Gnade, die Gott über uns ergießt. Und jetzt darf ich als Krüppel zu diesem Königstisch sitzen. Und ich stelle mir vor, David mit seinen erwachsenen Kindern, sie sitzen am Tisch. Die hübsche Tamar, der gut aussehende Absalom. Und alle sitzen da am Tisch. Einer fehlt noch. David sagt, wir können noch nicht beginnen. Wir warten noch. Und dann hören sie, wie jemand kommt, ganz langsam, mit dem Stock vielleicht oder so. Und sie warten geduldig, bis er sich hinsetzt. Und David sagt, der König sagt, jetzt sind wir komplett. Wir können essen. So stelle ich mir meine Situation, meine Stellung vor. Gnade, ich darf Königskind sein. Ein Geschenk vom Himmel. Das ist doch eine wunderschöne Botschaft in unserer Zeit. Das Evangelium gibt doch nichts Schöneres. Aber ich muss eben meinen Stolz dahingeben. Ich muss Buße tun, das heißt mich zu Jesus hinwenden. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann gibt es Möglichkeit auch heute. Es gibt Seelsorge hier, es gibt Möglichkeit, miteinander zu beten und Lasten abzulegen, auch gewisse Stolz gebilden in unseren Gedanken. die loszuwerden und empfangend zu sein. Wie wir es dann morgen auch erleben werden im Abendmahl. Wir strecken aus und wir empfangen das Brot und den Wein oder Traubensaft, wie auch immer. Wir empfangen Vergebung von Gott. Und wir brauchen das nicht nur am Anfang von unserem Leben, sondern von unserem Glaubensleben, sondern durchweg. Jemand hat mal gesagt, ich habe so manchmal das Gefühl, ich komme zum Glauben und da wird eben gesagt, ist alles ein Geschenk und du empfangst alles so aus Gnade eben als Geschenk. Du musst nichts dazu tun, ja. Und dann das Christenleben, dann musst du Bibel lesen, musst beten, musst in der Gemeinde mithelfen, musst zeugen und boah, was ich da alles machen muss. Als ob das irgendwo im Kleingedruckten unten war und ich habe es nicht gesehen. Und jetzt werde ich überhäuft mit Arbeit. Puh. Das ist ein falsches Bild. Es soll aus dem Vermögen kommen, es soll aus der Liebe zu Jesus kommen. Das, wie wir gehört haben, wie wir zurückgehen zur ersten Liebe. Was bedeutet das? Dieses Geschenk wieder neu zu erkennen, immer wieder zu erkennen und eben mein Christenleben aus der Gnade leben. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Dieses Vermögen, es ist da. Ich rechne mit diesem Vermögen, mit dieser Gnade, nicht nur am Anfang, sondern ich will es auch weiterführen, dass ich es nicht, wie Paulus sagt, im Glauben habt ihr angefangen, aber im Fleisch wollt ihr es vollenden. So seid ihr aus der Gnade gefallen. Das soll nicht so wahr werden in unserem Leben. Ich bin abhängig von dieser Gnade in meinem ganzen Christenleben. Ich will mit dir, Jesus, rechnen. Ich brauche dich in meinen Beziehungen, ich brauche dich in den Versuchungen. Ich brauche dich sogar auch, wenn ich stolpere und falle. Ich brauche dich, ich bin abhängig von deiner Vergebung. Ich brauche dich, wenn es eben zur Vollendung geht, ich lebe von der Gnade. Und eben, wenn ich vor dir stehe, dann zähle nicht meine Leistungen, die kommen auch aus der Gnade. Dann zählt nur das Kreuz. Und mit dem wollen wir leben. Und wenn wir in die Pause gehen, dann überlegt euch oder fragt einander, wie lebst du die Gnade im Alltag?
Den Beitrag, den Thorsten vorhin gegeben hat, lässt sich ganz gut mit einem Bibelwort aus dem Titusbrief zusammenfassen. Für Gnade am Anfang. Gnade am Anfang ist möglich in unserem Leben, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Niemand hier drin ist ausgeschlossen von dieser Gnade. Sie ist für ihn da und sie ermöglicht diesen Anfang. Nun wollen wir natürlich aber nicht am Anfang stehen bleiben, sondern wir wollen Fortschritte machen, vorwärts gehen. Und in meinem Abschnitt, der mir zugegeben wurde, darf ich mit euch hineindenken, ja, wie richten wir uns nun aus als Gläubige? Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Titus in Kapitel 2 ab Vers 13 und 14, da möchte ich einen Schwerpunkt legen, jetzt im zweiten Teil. Wir geben unserer Nachfolge eine zielführende Ausrichtung, indem wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Also Gottes Gnade, die ist erschienen und hier in Vers 13 wird deutlich, dass sie unserem Leben eine ewige Perspektive geben will. Gnade nicht nur am Anfang, sondern indem wir uns ausrichten auf die Ewigkeit, bekommt unser Leben eine Ausrichtung, wo wir am Ende unseres Lebens bekennen dürfen, Herr, du hast mein Leben reich gemacht. Nicht ich war der Weise, der Kluge, der Kreative, sondern es ist deine Gnade, die meinem Leben Ausrichtung gegeben hat und ich bin dir einfach nur dankbar. Ich möchte es an einem ersten Punkt festmachen. Betrachte also dein Leben aus einem Blickwinkel der Ewigkeit. Ich glaube, es ist schon ein Geschenk der Gnade, wenn wir über unsere Vergänglichkeit dieses irdischen Lebens hinaus eine Ausrichtung bekommen und am Schluss vom Leben nicht einfach sagen müssen, na war's das? Na warum wirklich Arbeit mein Leben? Hat sich das gelohnt? Also ich glaube, es ist Gnade Gottes, wenn meine begrenzte Diesseitigkeit mit einer Ewigkeitsperspektive angereichert wird. Oder anders gesagt, wenn Gott mich aus meinem Gefangensein in meinem irdischen Denken, Handeln und Prioritäten setzen herausreißen kann und meine limitierten Begrenzungen aufreißen kann und ich weiten Raum für meine Füße bekomme, für mein Denken und für mein Handeln. Ich glaube, das ist Gnade Gottes. Wenn Gott mich erkennen lässt, was für ein Geschenk es ist, dass der Schöpfer mich nicht nur erlöst hat, sondern er einen Weg für mich bereit hat, der am Schluss mich dankbar machen lässt. Gottes Gnade nimmt uns nicht hinaus aus dieser Welt, sondern sie stellt uns in diese Welt hinein. Als Licht, als Salz, lehrt uns Jesus. Hier in Vers 14 heißt es nachher, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Also wir haben gesehen, wir betrachten unser Leben mit einem Blickwinkel der Ewigkeit entgegen und jetzt wir setzen unser Wissen in die Tat um und darum betrachten wir nicht nur unser Leben so, sondern wir gestalten es auch entsprechend. Das hat Auswirkungen, Gnade, nicht nur Rettung, sondern auch Prägung in meiner Nachfolge. Jesus Christus, er ist erschienen, hat uns erlöst von unseren Sünden, gereinigt, zu einem Gotteskind gemacht. Und jetzt steht hier, dass das Ziel von der Erlösung nicht ist, einfach uns nur von der Hölle zu retten. Nein, hier im Bibeltext steht nun, dass wir eifrig wären zu guten Werken. Ich glaube, das ist das, was die Verantwortlichen als Gnadenwerke bezeichnet haben. Gottes Gnade will sich heute prägend in meinem Leben auswirken. Und es ist Gottes Gnade, wenn diese Spuren in meinem Leben hinterlassen kann. Ein Gnadenwerk ist aber nie Menschenwerk. Thorsten hat es vorhin gesagt, Gnade kannst du nicht kaufen, Gnade kannst du nicht erarbeiten und Gnade kannst du nicht zurückzahlen. Also es ist etwas Göttliches, etwas Himmlisches. Aber auf der anderen Seite hat ein Werk zwingend auch immer eine menschliche, eine praktische Komponente. Also es ist eine Verbindung zwischen Gott und uns Menschen. Für mich sind es wie zwei Seiten einer Münze. Hier habe ich das 5-Franken-Stück mitgebracht. Und neben der Prägung auf den beiden Seiten dieses 5-Franken-Stücks hat es dann noch die Randprägung, wo steht Dominus Providebit. Das bedeutet, angelehnt an die Geschichte aus Genesis 22, der Herr wird vorsorgen. Wenn Gnadenwerke also nicht Menschenwerke sind, wenn Gnadenwerke nicht auf meine Intelligenz, nicht auf meine Disziplin, nicht auf meine Kreativität zurückzuführen sind, dann muss ein göttliches Mitwirken in dieser Gnade da sein. Und ich glaube, Gnadenwerke sind vielmehr Ergebnisse, die Gott an uns Menschen und durch uns Menschen auch Realität werden lassen kann. Ja, kann ich nun etwas tun, damit Gnadenwerke in meinem Leben entstehen? Oder geschieht es einfach so an mir? Der Apostel Paulus erklärt im Korintherbrief, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Also auch hier finden wir das Eingebundensein von uns Menschen mit Gottes Mitwirken. Es ist Gottes Gnade an mir. Sie ist nicht vergeblich gewesen, aber sie hat mit mir zusammengewirkt. Gnade arbeitet an uns, Gnade arbeitet mit uns. Aber spannenderweise entstehen Gnadenwerke eben oft nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Sonst müssen wir mal die Zusammenfassung von dem durchlesen, was Paulus erlebt hat. Das war für ihn entscheidend, das war für ihn prägend und das ist nicht auf Wolke 7 entstanden. Also Gott arbeitet mit uns zusammen. Aber auf der anderen Seite steht im Epheserbrief, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in oder darin wandeln sollen. Also auch hier wieder haben wir dieses Miteinander Gott-Mensch. Zwischenfazit. Wir sind aufgefordert, uns für gute Werke gebrauchen zu lassen, damit Gnadenwerke entstehen. Und wenn wir unsere Titusstelle noch dazu nehmen, wo es heißt, dass wir eifrig sein sollen zu guten Werken, so wird doch deutlich unterstrichen, dass es meinen Einsatz inkludiert. Es geschieht nicht einfach so an mir. Eifrig sein meint, dass ich mich wirklich einbinden lasse, dass ich mich hingebe. Eifrig sein heißt, mein ganzes Bemühen und Bestreben ist da mit im Boot. Eifrig sein kommt dort zum Ausdruck, wofür ich Passion habe, wofür mein Herz schlägt, wofür ich gehe. Ja, wofür eifere ich? Oder wofür träumst du? Was antizipierst du in deinem Leben? Wo willst du hin? Als junger Mann habe ich eifrig für Ferien gespart. Ja, Reisen, das war meine Leidenschaft, die Welt entdecken, das liebte ich. Ich habe mehr dafür gearbeitet, damit ich mehr sparen kann. Ich eiferte der nächsten Reise zu. Aber hier im Bibeltext steht, eifrig sein nicht einfach isoliert, sondern in einem Zusammenhang mit guten Werken. Wisst ihr, wie Gott das in meinem Leben zusammengebracht hat? Nach meiner Ausbildung an der Bibelschule stand die Frage vor mir, ja, wo soll ich hin? Und unsere Gemeindeleitung in der Schweiz wollte uns nach Bolivien schicken, aber ich wollte nicht. Ich wusste ja nicht mal, wo Bolivien ist. Also Lateinamerika kannte ich noch nicht. Ich wollte nicht. Aber nach einigem Erwägen erkannte meine Frau und ich dann doch, dass es dran ist für uns. Und so gingen wir, zumindest ich, nicht gerade mit Freuden, aber aus Gehorsam. So viel habe ich gelernt am Studium. Und was machte Gott? Er kannte meine Liebe fürs Reisen. Und er wusste, wenn ich den dorthin schicke, da kann ich seine Liebe fürs Reisen verbinden mit meinem Werk. Ich habe Lateinamerika besser kennengelernt als Europa in diesen Jahren in Bolivien. Und ich staune einfach, wie Gott großzügig ist zu uns. Ich habe erfahren, trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und das andere lege ich dir dann ins Leben. Warum sich für etwas investieren, was du sowieso bekommst? Da ist Gott, er ist ein fantastischer Vater. Aber das war definitiv Gottes Werk. Ich sträubte mich ja dagegen. Aber ich merke aus solchen Erlebnissen, ich will mich meinem Gott anvertrauen. Was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, will ich heute anwenden und das nächste Mal besser machen. Wenn wir Gnadenwerke darüber noch mehr nachdenken, so meine ich zu erkennen, dass sie oft durch Herausforderungen in unserem Leben heranreifen. Aber gerade deshalb bin ich fasziniert über Gottes Werk an und durch uns, weil im Rückspiegel des Lebens die Handschrift Gottes zu lesen ist. Da war er mit im Spiel. Und ja, Gott musste auch mich schon zu meinem Glück zwingen. Ich schäme mich, das zwar so zu sagen, aber es ist Tatsache. Es ist wahr. Denn wisst ihr, es gibt in meinem Leben so gewisse Bereiche, Sachen, Beziehungen, da lief es nicht so, wie ich wollte. Es gibt in meinem Leben, auf meiner beruflichen Laufbahn, mehrere korrigierende Einflüsse, wo Gott mich anders geführt hat, als ich wollte. Und es gibt auch in meiner Dienstzeit im Reich Gottes Eingriffe Gottes, wo er mich korrigieren musste, wo er meinen Stolz brechen musste, wo Gott einfach erziehende Gnade in meinem Leben zur Anwendung gebracht hat. Im Moment nicht lustig. Das war schmerzhaft. Und doch sind es Gnadenwerke in meinem Leben, wenn ich zurückblicke. Auch wenn Träume platzten, auch wenn ich mir was anders vorgestellt hätte, bin ich heute Gott nur dankbar. Überleg doch mal du. wenn alles in deinem Leben nach deinen ursprünglichen Gedanken gegangen wäre? Wie sähe dein Leben heute aus? Wo würdest du stehen? Wärst du heute hier drin? Wenn ich mir diese Gedanken durchs Leben mache, dann merke ich, danke Gott, ist nicht alles so verlaufen, wie ich eigentlich ursprünglich mal wollte. Überleg dir mal, wo wärst du? Erkennst du nicht auch, dass Gott in deinem Leben aktiv war? Dass er in deinem Leben prägend war? Dass seine erziehende Gnade, die dich am Anfang zum Heil in Jesus Christus gebracht hat, nun weitergeführt hat? Und du erkennst, danke Gott, du bist einfach gut. Mich animiert diese Erkenntnis, einfach Gott neu zu vertrauen und ihn zu bitten, dass er noch mehr sein Werk an mir und durch mich tun kann zu seiner Ehre.